Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast, zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und nach unseren letzten Podcast-Folgen mit Notfallmedizin und Lungenembolien wollen wir uns heute ein bisschen aus den medizinischen Themen weiter bewegen. Und heute soll es um Mentoring gehen. Natürlich Mentoring im Speziellen auch in der Medizin und in der kardiovaskulären Medizin. Und wir wollen ein bisschen besprechen, was Mentoring ist und wo es herkommt und wie es überhaupt ablaufen kann und vielleicht wie man einen Mentor oder eine Mentorin überhaupt findet. Und das möchte ich diskutieren mit einer Kollegin, die in diesem Bereich viel Erfahrung hat, nämlich Frau Professor Dr. Caroline Lerchenmüller. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Kardiologie am Universitätsspital in Zürich und an der dortigen Universität auch Inhaberin des Lehrstuhls für Gendermedizin. Caroline Lerchenmüller ist auch deswegen prädestiniert dafür, dieses Mentoring-Thema zu besprechen, weil wir gemeinsam mehrere Jahre zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen in der Taskforce Mentoring der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie tätig waren. Also ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Gut, Caroline, wir müssen ein bisschen einen Einstieg ins Thema finden. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal besprechen, was Mentoring eigentlich genau bedeutet. Und vielleicht kannst du damit starten, was das für dich bedeutet. Also hattest du einen Mentor, eine Mentorin auf deinem Weg dahin, wo du jetzt bist?
Ja, ich glaube nicht nur eine oder einen, sondern gleich mehrere. Ja, Mentoring, ich glaube, das soll ja einfach so eine Plattform sein, um sozusagen den Austausch zwischen einer erfahreneren Person und einer vielleicht unerfahrenen oder jüngeren Person zu gewährleisten, um dann die jüngere Person auf dem beruflichen Weg auch ein bisschen zu begleiten und ja vor allem an den eben Erfahrungen der älteren Person auch teilhaben zu lassen, so vielleicht ein bisschen Richtung zu geben. Ich habe gerade schon gesagt, ich selbst habe immer noch sicherlich mehrere Mentoren und Mentorinnen und ich glaube, das ist auch gleich für mich eine wichtige Kategorie in dem ganzen Feld, dass man eben für verschiedene Abschnitte im Leben oder verschiedene Fragestellungen vielleicht auch verschiedene Leute braucht, die einem so ein bisschen helfen. Das waren bei mir sicherlich manche, die eben mehr die Grundlagenwissenschaft beeinflusst haben und was da wichtig ist. Andere, die mir mehr so auf dem Karriereweg einer Universitätsklinik geholfen haben oder ja auch so generell die Hürden. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, die man vielleicht auch als Frau auf diesem Weg so hat, ja einfach hilft irgendwie zu nehmen oder auch positiv zu belegen und ein bisschen Energie rauszuziehen. Also das würde ich sagen, für mich ist das das Wichtigste.
Und wie lief das damals ab bei dir? Kannst du das sagen? Wie bist du da hingekommen? Hast du dir das selber ausgesucht? War das, wie du erwartet hast? Oder?
Das ist interessant, weil so diese strukturierten oder formalisierten Mentoring-Programme, ich würde sagen, vor allem in Deutschland, sind ja eher so ein bisschen was aus der kürzeren Geschichte. Das heißt, als ich noch viel jünger war und vielleicht so am Anfang des beruflichen Lebens stand, gab es diese Programme noch gar nicht so sehr. Ich habe mir aber tatsächlich, glaube ich, sehr aktiv einige Mentoren und Mentorinnen gesucht. Andere haben sich ergeben, wie zum Beispiel der Doktorvater oder natürlich auch der Chef oder sowas, die man für bestimmte Fragestellungen natürlich auch rangezogen hat. Manchmal gab es auch konkrete Fragestellungen und dann habe ich auch konkret Leute angesprochen. Wir beide sind ja sehr aktiv in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zum Beispiel. Da gibt es auch einige Leute, ich will gar nicht Namen nennen, weil man dann immer Gefahr läuft, man vergisst jemanden. Aber wo ich einfach mal gesagt habe, du, wie läuft das eigentlich und was kann ich tun oder was wären so die nächsten Schritte? Und wie ich schon gesagt habe, manchmal brauchte es dann, je nachdem, welches Thema es ging, auch verschiedene Leute. Ne?
Ja, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Unterschiedliche Karrierezeitpunkte, die dann auch unterschiedliche Konstellationen erfordern. Vielleicht können wir es mal konkreter werden lassen, wie sowas eigentlich ablaufen könnte. Nehmen wir jetzt mal an, du bist die Oberärztin in Zürich und ich bin der junge Assistenzarzt an deiner Uniklinik. Jetzt fange ich gerade bei dir in der Klinik an. Wann ist für mich der beste Zeitpunkt, um ein Mentoring in Anspruch zu nehmen überhaupt? Wie mache ich das?
Ja, also heute würde ich sagen, gibt es ja Mentoring-Programme häufig an der Klinik oder an der Uni oder wir haben schon angesprochen über die Fachgesellschaften oder ja auch überregionale Institutionen wie das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung zum Beispiel, gibt es ja auch ein Mentoring-Programm. Also solche formalisierten Programme sind sicherlich was, wo man relativ früh schon einsteigen kann, um auch so ein bisschen die Richtung zu bekommen. Du hattest vorhin einleitend schon gesagt, es gibt sicherlich auch ein paar Besonderheiten in der Medizin. Man sagen muss, vielleicht ist für viele Leute das gar nicht so klar, was so die ungeschriebenen Gesetze sind, was man bedenken muss, was auch für die vielleicht dann Facharztauswahl oder sowas wichtig ist, ja, oder ob man später Richtung akademischer Karriere oder eher Niederlassung geht. All solche Fragestellungen, das Für und Wider. Ich glaube schon, dass es da sinnvoll ist, dass man sich relativ früh kümmert. Du und ich mit der Taskforce Mentoring in der DGK haben wir zumindest ja sehr viel Wert darauf gelegt, das sehr strukturell zu machen, also tatsächlich auch ein bisschen einen Rahmen vorzugeben. Und das jetzt nicht so, wie ich es vielleicht in meinen jüngeren Jahren gemacht habe, mir die Leute so beigezogen habe für die Fragestellung, sondern tatsächlich einen formelleren Prozess draus zu machen und dem Ganzen einfach einen Rahmen zu geben. Und ich glaube, das hat schon auch viele Vorteile. Das heißt, wenn du mein Mentee wärst, je nachdem, welche Frage du natürlich hast und warum du dir mich hoffentlich ausgesucht hast als Mentorin und das nicht zufällig gewürfelt wurde, weil auch das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man irgendwie sich jemanden sucht, wo man entweder einen bestimmten Bezug zu hat oder man denkt, okay, die oder derjenige haben irgendwas gemacht, was ich auch ganz toll finde, was ich gerne als Beispiel nehmen würde oder vielleicht Rollenmodell oder sowas, dass man einfach dann sagt, man kommt dann als Mentoring-Tandem zusammen und überlegt sich dann ganz genau, was eigentlich die Ziele dieses Mentoring jetzt sein sollen. Und damit so ein Stück weit natürlich auch, was sind die Ziele des Mentees und wo kann der Mentor oder die Mentorin dann entsprechend unterstützen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Suche ich den als Mentee jetzt aus, den Mentor, oder wird das besser zugeteilt? Was ist da besser, dass man auch das richtige Match findet?
Ein richtiges Match, ja, und das muss auch nicht immer gleich richtig sein. Das, glaube ich, haben wir vielleicht auch alle schon mal erfahren oder auch in der Taskforce schon mal erfahren, dass es dann irgendwie nicht harmonisch ablief oder irgendwie der Input nicht so war wie gewünscht. Das wird es natürlich auch immer geben. Ich glaube, dass auch übrigens total in Ordnung ist. Und gerade wenn man sich nicht kennt, also die Chemie muss ja nicht immer stimmen und manchmal stimmt sie halt nicht und dann merkt das Mentoring-Tandem vielleicht, das ist irgendwie nicht so zielführend und dann sucht man halt weiter und trennt sich entsprechend. Und ich glaube, das ist auch gar kein so großes Problem. Zudem, ob zusammengewürfelt wird oder lieber rausgesucht, glaube ich tatsächlich, dass es vielleicht so ein bisschen auch die Frage mit sich bringt. Also wenn du jetzt neu in der Kardiologie startest und suchst jemanden, der dir so ein bisschen Guidance gibt in Richtung, wie entwickelt man sich in der Kardiologie speziell, welche Dinge muss ich abhaken, um bestimmte Wege zu gehen oder egal in welchem Bereich, ob akademische Kardiologie oder Niederlassung oder sowas, dann ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll, dass man ganz konkret jemanden sucht, von dem man denkt, dass die Fragen beantwortet werden können. Es gibt aber sicherlich auch so institutionellere Programme, wie zum Beispiel an den Universitäten, wo es vielleicht viel eher so darum, um das ganze Umfeld, ja, akademische Weiterbildung, Management, Führung, solche Themen geht, wo ich glaube, dass sehr sinnvoll auch sein kann, wenn man eben jemanden außerhalb des eigenen Fachbereiches hat, dann jemand auch einfach mal von außen drauf schaut und sagt, so oder so würde ich die Situation einschätzen und vielleicht diese Voreingenommenheiten, die man hat, wenn man aus demselben Feld kommt, mit denselben Leuten zusammenarbeitet, dann vielleicht nicht so hat.
Welche Fragen sollte ich mir denn zu Anfang wohl überlegen? Du hast ja jetzt schon sehr viele unterschiedliche Schichten eigentlich beleuchtet. Es kann ja darum gehen, meine Frage ist, wo bin ich in 5 Jahren? Wie werde ich jetzt Facharzt? Kann aber auch sein, wie finde ich denn erstmal meinen Platz in der Klinik, wenn ich gerade neu angefangen habe? Oder ganz außerhalb der Klinik, wie kriege ich denn noch ein zusätzliches Bein in die Forschung? Wie sollte ich das angehen, um diese Fragen überhaupt mal zu stellen?
Ja, ich glaube, die meisten Leute, die sich aktiv für ein Mentoring-Programm bewerben oder das suchen, haben ja vielleicht schon die ein oder andere konkretere Frage, die sie mitbringen, so wie du sagst, wie soll ich das jetzt noch in die Forschung schaffen oder wie findet man die richtige Doktorarbeit oder was muss ich für die Habilitation beachten oder sowas, wenn man das in dem näheren Umfeld vielleicht jetzt nicht bekommt, diese Antworten, oder das Gefühl hat, man bekommt die nicht ganz unvoreingenommen und möchte gerne nochmal einen externen Blick oder sowas, dann hat man vielleicht diese Fragen schon konkret. Aber so wie ich eben sagte, gibt es sicherlich auch Programme, die eher darauf ausgelegt sind, so ein bisschen ja wirklich das große Ganze zu betrachten. Welche Möglichkeiten gibt's in 5, in 10 Jahren? Was muss ich vielleicht dafür tun? Wie kann ich mich weiterbilden? Welche Skills muss ich erwerben? So in dieser Art und Weise. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man eben zu Anfang dieses Mentoring-Tandems sozusagen, dieser Beziehung, diese Dinge eben gut absteckt, damit auch eben der Mentor oder die Mentorin gut beurteilen können, ob sie überhaupt geeignet sind, diese Fragen zu begleiten oder den Mentee zu begleiten. Also ich denke, da wäre es ganz wichtig, oder so haben wir es auch ausgearbeitet zumindest, dass eigentlich ganz am Anfang mal eine Zielsetzung steht, und das kann auf ganz verschiedenen Ebenen sein, kann auch ganz klein anfangen mit einer einfachen Frage, und dann entwickelt sich eine gute längerfristige Beziehung aus diesem Mentoring, so dass man eben ja immer weiter und immer größere Fragen gemeinsam bearbeitet. Aber genau, das Ziel ist halt immer wichtig, dass man das einfach einmal auch ausformuliert. Wir empfehlen eigentlich, dass das auch vorher sozusagen schon mal in das erste Gespräch mitgebracht wird. Was ist das Ziel des Mentorings, aber auch des Mentees, also beides? Ist das realistisch? Welche Optionen hat man? Und dann auch, dass man irgendwie einen Plan ausarbeitet. Wir geben den Mentoring-Tandems sozusagen immer dieses, ja, eigentlich ein richtiges Framework mit zur Hand. Und darunter gehören ja auch die SMART-Kriterien. SMART, wo man jeden Anfangsbuchstaben eben für eine spezifische Gruppierung des Ziels benennt. Also man setzt sich smarte Ziele sozusagen, bedeutet, dass die Ziele möglichst spezifisch formuliert sein sollen, dass sie auch irgendwie messbar sind. Das heißt, wenn man sich das nächste Mal trifft, dass man dann auch evaluieren kann, war das jetzt ein gutes kurzfristiges Ziel oder ist man auf einem guten Weg zu einem längerfristigen Ziel? Soll aber auch eben erreichbar und realistisch sein und auch zeitlich irgendwie ein Stück weit begrenzt. Also ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Studium kommt und ganz frisch in der inneren Medizin anfängt und weiß noch gar nicht so genau, für welche Fachrichtung man will, dann ist es schwierig zu sagen, ich möchte nachher der Chefarzt in der und der Klinik werden. Also das ist dann irgendwie vielleicht nicht ganz so realistisch und vor allem auch nicht messbar jetzt im kurzfristigen Verlauf. Aber das würde ich nach wie vor auch denken, dass das eigentlich ganz wichtige Punkte sind, dass man sich über diese Ziele des Mentorings, aber auch die Ziele von demjenigen Problem, was man eigentlich bespricht, ganz klar definiert.
Hat das was mit den Zielen zu tun, dass du eben gesagt hast, in der Medizin gibt es vielleicht doch noch Besonderheiten in diesem Mentoring-Konzept oder Mentoring-Beziehungen? Oder was macht das Besondere bei uns als Ärzte aus?
Ja, ich würde sagen, wie wir vorhin schon sagten, Mentoring bei uns ist so etwas, was eher in der jüngeren Vergangenheit etabliert wurde, was sicherlich jetzt in der Wirtschaft, in der Industrie vielleicht schon sehr viel länger implementiert wurde. Ich denke, ich verrate keinem Geheimnis, wenn ich sage, dass wir halt in der Medizin doch immer noch ein relativ hierarchisches System haben, was zum Teil auch sehr intransparent ist, ja auch kompetitiv, für einige auch schlecht zu durchdringen. Und die Möglichkeiten, sich bestimmtes Wissen zu beschaffen, die muss man auch kennen. Das ist so ein bisschen die Unknown Unknowns. Man weiß gar nicht, dass man es nicht weiß. Zum Beispiel, dass es ein Mentoring-Programm gibt oder dass ich vielleicht mir einen Mentor oder eine Mentorin suchen muss, damit ich für bestimmte Fragen einfach ein bisschen Guidance bekomme. Und das ist ja auch was, was wir oft ansprechen, so Erstgeneration Akademiker oder Akademikerin. Ich gehöre übrigens selbst auch dazu. Für mich waren auch ganz viele Dinge einfach gar nicht so klar, wie jetzt zum Beispiel ein Kommilitone, der aus einer Ärztefamilie kommt, wo seit 3 Generationen alle Ärzte sind und vielleicht akademisch gearbeitet haben und völlig klar ist, wie der Hase läuft, ja. Sondern man muss einfach wissen, was ist zu tun, damit ich bei bestimmten Veranstaltungen als Sprecherin eingeladen werde. Wie submitte ich meine Abstracts von meiner Forschung? Also solche Kleinigkeiten, ne, die jetzt vielleicht für jemanden, der in einer Familie groß wird, wo das jeden Tag Thema ist, also jetzt zum Beispiel meine Kinder, für die ist das alles selbstverständlich, das war es für mich sicherlich nicht. Ne? Und das hat auch viel dann mit nicht nur dem Bewusstsein zu tun, weil man vielleicht in einer Familie groß wurde, die jetzt nicht im medizinischen Bereich arbeitet, sondern auch mit sozioökonomischem Status. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch in der Taskforce Mentoring relativ viele Anfragen bekommen von Kollegen oder Kolleginnen, die zugewandert waren und sagten, eigentlich brauche ich noch eine Doktorarbeit, aber wo ich studiert habe, war das nicht üblich. Aber hier in Deutschland ist das so ein wichtiges Symbol und außerdem würde ich es sehr gerne machen, vielleicht sogar habilitieren. Aber wie finde ich jetzt nach 3 Jahren innere Medizin und Facharzt jetzt eigentlich eine Stelle in der akademischen Kardiologie und muss auch noch meine Doktorarbeit machen? Ist zum Beispiel was, glaube ich, einfach sehr, sehr schwierig ist. Und da sind viele Hürden und da braucht es dann vielleicht jemanden, eben in einem Mentoring-Tandem, der oder die sagt, du, guck mal, wende dich mal an den oder da gibt's vielleicht eine Öffnung oder ja, oder vielleicht auch mal sagt, du, das kannst du vergessen, das wird nichts. Ja. Das ist ja auch wichtig, damit man sich eben in manche Themen vielleicht nicht verrennt und wichtige Zeit und Ressourcen da aufbraucht, obwohl es ja letztlich ohne realistisches Ziel ist. Also das ist so insgesamt schon wichtig. Ein ganz spezifischer Punkt auch in der Medizin, wo wir einfach noch in sehr hierarchischen Modellen arbeiten, ja.
Das bringt uns ja vielleicht so ein bisschen dahin. Wir haben jetzt viel über die Mentees gesprochen, aus welcher Situation heraus die vielleicht kommen und was das bessere Konzept sein könnte für den Mentee. Aber welche Voraussetzungen muss denn aus deiner Sicht eine Mentorin oder ein Mentor mitbringen, damit das auch gut läuft? Kann das einfach jeder? Sollte man sich selber trainieren, auch als Mentor? Oder geht man da einfach mal so ins Blaue hinein? Man weiß ja schon einiges. Was würdest du sagen, damit es ein Erfolg wird am Ende auch?
Ja, damit es ein Erfolg wird, glaube ich, ist wichtig, dass die Gesellschaft oder Institution, die das Programm startet, in gewisser Weise eben auch diese Struktur vorgibt, damit das nicht so völlig wild ist und eben die Mentoren, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, dann auch einfach einen gewissen Leitfaden mit an die Hand bekommen. Ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist. Ich selbst muss sagen, habe in einem Leadership Development Kurs mal wirklich sehr ausführlich einfach so die Prinzipien des Mentoring und des Coaching auch gelernt und auch mit Literatur versehen und sehr evidenzbasiert. Und das hat mir sehr geholfen. Das fand ich sehr gut, dass diese Konzepte irgendwie so ein bisschen so eine Validierung auch haben und einfach so die Grundlagen von so manchen Dingen zu verstehen und zu lernen, fand ich sehr gut. Ich würde sagen, der allerwichtigste Punkt ist, dass man als Mentor die Zeit mitbringt. Also das ist, glaube ich, so das Schlimmste, wenn man sich dann irgendwie in so eine Mentoring-Beziehung begibt und in gewisser Weise ist dann der Mentee auch abhängig davon, dass man als Mentor das dann auch gut macht und gut machen möchte und eben gewisse Grundlagen verfolgt. Da würde ich sagen, ist einfach wichtig, dass man die Zeit hat. Und wenn man die nicht mitbringt, dann würde ich es eben lieber lassen, weil ich glaube, dann hat niemand was davon. Ja, in der Regel ist es wahrscheinlich so, dass man in jeder Lage irgendwie Mentor sein kann. Also ich glaube, der junge Assistenzarzt ist auch ein guter Mentor für den Medizinstudenten vielleicht und der Medizinstudenten für den Abiturienten oder so. Also es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, dass die eigene Kompetenz, egal in welchem Stadium man ist, man weitergeben kann ein Stück weit. Was ich, muss ich sagen, sehr gut fand, wie wir uns entschieden haben bei der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, ist, dass die prospektiven Mentoren, Mentorinnen sich bewerben mussten für das Programm. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal von dem Mentoring-Programm, was wir eben damit helfen durften aufzubauen, dass wir nicht rekrutieren aktiv, sondern wirklich sagen, also wer da gerne dabei sein möchte als Mentor oder Mentorin, muss sich bewerben und muss auch sozusagen dem Gremium erstmal zeigen, dass er sie es ernst meint. Ja, und das fand ich eigentlich eine gute Sache. Und auch in der European Society of Cardiology wurde das schon viel diskutiert, dass diese Mentoring-Programme häufig gar nicht so super gut funktionieren. Und da glaube ich immer, dass in unserem Programm das ein wichtiges Erfolgsrezept war, dass die Leute, die sich da bewerben, das auch so ein bisschen als Auszeichnung betrachten, dass sie dann in diesem Netzwerk eben auch mentoren dürfen und können. aber auch gleichzeitig eben zeigen, dass sie das wirklich gerne machen wollen und ihre Erfahrung weitergeben wollen.
Ja, gerade wenn der entscheidende Faktor, den du gerade genannt hast, die Zeit ist, die man sich als Mentor nehmen muss. Das muss man ja dann wirklich wollen. Wenn man sich das dann nicht antut, dann wird es nicht erfolgreich, hast du gesagt.
Ja, das stimmt sicher. Und wir haben auch bestimmt Mentoren oder auch Mentorinnen, die einfach schon sehr überlastet waren, die eben schon einige Mentees hatten, wo man dann irgendwann auch sagen muss, okay, das wird man jetzt ja nicht mehr bewältigen können, sinnvoll. Und dann sucht man lieber jemand anderen. Das finde ich ist auch fair und macht natürlich Sinn. Also auch der Mentor oder die Mentorin muss natürlich irgendwie das in einem sinnvollen Rahmen leisten können.
Du hast ja eben gesagt, dass du auch davon profitiert hast, nach Evidenz zu suchen in diesem Feld. Gibt es denn Studien dazu, dass Mentoring was bringt? Kennst du da Ergebnisse?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es da auch etwas mehr gibt, so aus der Business Management Science Seite, dass man da das etwas mehr verfolgt hat, da natürlich auch zum Teil natürlich große Investitionen in diese Programme laufen und man da vielleicht etwas mehr als wir in der Medizin daran auch gemessen wird, ob das dann auch wirklich einen Erfolg bringt. Die Frage ist immer, was ist der Erfolg vom Mentoring? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die man erstmal definieren muss. Und häufig wird dann genannt, eben ob der Mentee zufriedener ist, seit das Mentoring-Programm läuft oder generell zufrieden ist am Arbeitsplatz im Vergleich zu einer Kohorte, die eben nicht gementort sind oder ob die Kündigungen, wie sich es mit denen verhält oder sozusagen das Behalten am Arbeitsplatz von Mitarbeitenden, solche Dinge werden da häufig genommen. Und tatsächlich in der Management Science gibt es da schon Studien, die zeigen, dass es erfolgreich ist, also zum Teil mit relativ großen Zahlen sogar. In der Medizin gibt es, glaube ich, sehr viele Beschreibungen von diesen Mentoring-Programmen, aber weniger Evidenz im Sinne von wirklich einer Kontrollstudie mit einer Kontrollgruppe oder, wo man dann gut sagen kann, das war jetzt das Richtige oder das war nicht das Richtige oder das funktioniert eigentlich. Aber das müsste man eigentlich nochmal machen, auch in Deutschland, glaube ich. Es wäre sicherlich spannend, ja, zu erfahren, nicht nur die Berichte, dass die meisten Mentees ja schon uns das Feedback geben, dass sie da sehr zufrieden sind und dass das auch viel gebracht hat, sondern eben auch, ob es da tatsächlich was Messbares gibt. Ne?
Ja, um es vielleicht noch mehr zu legitimieren. Wobei, vielleicht muss man das auch gar nicht, wenn sich alle einig sind, dass das eine gute Sache ist und alle nach vorne bringt. Denn man muss ja sagen, vielleicht müssen wir darauf nochmal eingehen, Mentoring bringt ja nicht nur dem Mentee was, sondern ist eigentlich eine wechselseitige Beziehung, wenn man das richtig macht. Das bezeichnet man dann als Reverse Mentoring. Kannst du da was zu sagen?
Genau, das wird auch immer häufiger genannt, dieses Konzept. Ich glaube, insgesamt ist es eigentlich auch ganz logisch, dass man in so einem Mentoring-Tandem natürlich, das ist keine Einbahnstraße, sondern es geht natürlich in beide Richtungen. Das heißt, die Person, die eigentlich erfahrener ist, wird sozusagen automatisch von der jüngeren Person, die bestimmte Fragen hat oder sich mit bestimmten Sachverhalten beschäftigt, lernen, was die Generation gerade beschäftigt oder einfach, wo so die Probleme sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Mentor in einer Führungsrolle ist und hat zum Beispiel einen externen Mentee und der berichtet über eben strukturelle Probleme in der Abteilung oder der Klinik oder der Institution im Größeren, kann man natürlich daraus auch was lernen. Wie kommt es an? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Was mache ich vielleicht bei mir in der Abteilung auch falsch, was ich da jetzt höre? Also ich denke, solche Inputs kann man auf jeden Fall kriegen und die sind, glaube ich, auch ganz wichtig. Aber letztlich, ich habe vorhin schon mal gesagt, auch die jüngere Generation bringt ja eine bestimmte Kompetenz mit, die vielleicht die ältere Generation gar nicht hat. Also wir können auch sagen, neue Medien, Digitalisierung, Social Media, solche Dinge. Wie erreichen wir die jüngere Generation? Wie rekrutieren wir die junge Generation in die Kardiologie und halten die auch dort und begeistern die für Forschung? Also dafür braucht es tatsächlich eigentlich auch eine aktive Suche eines Reverse Mentoring von der Seniorinnen-Ebene, würde ich sagen. Also nicht nur dieses passive Erlernen in dem sozusagen designierten Mentoring-Tandem, sondern vielleicht aktiv das Reverse Mentoring suchen, ja. und tatsächlich sagen, ich habe jetzt auch eine bestimmte Fragestellung und dafür brauche ich jemanden bestimmten, der einfach einer anderen Generation ist, aber vielleicht nicht aus meiner eigenen Abteilung oder eigenen Klinik, der mir da mal helfen kann. Ich glaube, dass das schon wichtig ist. Ne?
Das heißt, der Mentor braucht doch nicht nur Zeit, sondern auch eine gewisse Offenheit.
Ja, das würde ich schon sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das so konkret in Anspruch nehmen, wie ich es jetzt gerade formuliert habe in dem letzten Beispiel. Aber sicherlich wäre das eine gute Möglichkeit zu lernen, was sind vielleicht innovative Arbeitsmethoden oder Arbeitsmodelle, die funktionieren könnten. Was sind eigentlich die Bedürfnisse? Und in Zeiten des Fachkräftemangels und auch bei uns Ärztemangels ist das sicherlich eine gute Möglichkeit, um da als Führungsperson da einfach ein bisschen Input auch zu bekommen.
Was wir bisher ein bisschen ausgeklammert haben, ist, dass Mentoring heute auch häufig dann verknüpft wird mit zum Beispiel mehr Frauen in Führungspositionen bringen und generell vielleicht Diversität in der Medizin fördern oder wo auch immer. Gendermedizin, das ist schon irgendwie verknüpft, obwohl es ja nicht eigentlich ein Mentoring-Thema an sich ist. Ist das etwas, was ineinander greifen kann oder was einfach nur eine zusätzliche Förderung für förderwürdige Bereiche ist? Oder wie schätzt du das ein?
Ja, du hast recht. Das wird sehr häufig benutzt, Mentoring und auch Coaching, muss man sagen, so auch zum Thema Frauenförderung. Ich halte das für sehr wichtig einerseits, weil das, was ich vorhin schon ansprach, auch zum Beispiel Ärzte, Ärztinnen in unserem Umfeld mit Migrationshintergrund, die einfach bestimmte Abläufe kennen können, wie sie hier üblich sind. So ist es ja häufig, muss man sagen, auch für Frauen. Dadurch, dass die Kardiologie sehr männerdominiert ist, da auch bestimmte Spielregeln gelten vielleicht oder Verhaltensmuster üblich sind, die den Frauen nicht ganz so intrinsisch jetzt einfach liegen oder nicht wissen, wie das funktioniert. Und da, glaube ich, kann so ein Mentoring schon helfen, sehr. Und zwar von einmal anderen Frauen, die einfach als Rollenmodelle vielleicht dienen können und man sagen kann, guck mal, so und so sieht das aus oder schau mal, ich habe auch Kinder bekommen in der Zeit und ich habe es so und so gelöst oder also solche konkreten Dinge, die dann sehr spezifisch auch, glaube ich, begleitet werden können von einer Mentorin. Aber eben auch ein Mentor, der vielleicht sagen kann, ja, das hätte ich jetzt anders gemacht. Oder guck mal, wenn jemand von außen das betrachtet, aus deiner Führungsriege sozusagen, dann wirkt das vielleicht so und so. Oder da musst du mal dran arbeiten. Ich glaube, davon können Frauen auf jeden Fall sehr profitieren. Vor allem in den jüngeren Jahren, was ich sagen muss, was wir auch immer wieder hören, ist, dass den Frauen gesagt wird, die Kardiologie ist nicht das richtige Fach oder das richtige Feld, wenn man eine Familie gründen will. Neulich kam eine Studierende zu mir, die wirklich sagte, ja, also ich interessiere mich so für Kardiologie, aber ja, mir wird immer gesagt, dann kann ich irgendwie keine Kinder kriegen, ich soll mich da jetzt entscheiden. Und das war eine Medizinstudentin, die hatte noch nicht mal das Studium abgeschlossen und die hatte nicht mal einen Freund oder einen Partner. Das heißt, irgendwie, das war alles so weit weg und man hat ihr trotzdem schon gesagt, das Fach ist nichts für dich, weil du wünschst dir ja vielleicht mal eine Familie und das finde ich schon ein starkes Stück. Aber das ist kein Einzelbeispiel, das hört man immer wieder und wurde auch mir immer wieder gesagt. Und das kann einen schon auch sehr demotivieren. Und ich glaube, dann ist ganz wichtig, dass man eben vielleicht nicht nur Rollenbilder hat von der ein oder anderen erfolgreichen Frau in unserem Feld, sondern eben vielleicht auch den direkten Kontakt hat und man einfach mal sagen kann, ja, wie hast du das denn jetzt eigentlich gemacht? Was ich ein bisschen einschränkend da noch nachschieben will, ist, dass ich zum Beispiel in meiner Laufbahn irgendwann mal so eine Stelle erreicht habe, wo ich gesagt habe, also das nächste Mentoring und das nächste Netzwerktreffen für Frauen und Coaching hier und dies und das will ich jetzt einfach nicht auch noch machen, weil es eine totale Zusatzbelastung ist, im Alltag dann all diese Programme auch noch zu absolvieren, die eben die männlichen Kollegen nicht absolvieren müssen, weil sie in dem System vielleicht ja ohne all diese Tools scheinbar zurechtkommen oder auch nicht. Ja, ich sage das natürlich jetzt bewusst etwas überspitzt. Aber das muss man eben auch bedenken, dass so gut gemeint all diese zusätzlichen Programme sind, so sehr macht man die eben auch in der Freizeit und da nehmen sie natürlich auch was weg. Und das finde ich auch immer ein Punkt, den man unbedingt bedenken muss und eben die Frauen nicht so drängen dazu, dass man all das auch noch zusätzlich absolvieren muss, weil es sonst vielleicht nicht klappt. Also da würde ich die Frauen ermutigen, wirklich sehr gezielt sich genau die Ratschläge zu holen, die wichtig sind, oder dieses Mentoring-Programm einzusteigen, wo man sich wirklich was davon erhofft oder wo es vielleicht noch weitere interessante Möglichkeiten gibt zum Netzwerken oder auch um einfach ein bisschen so Führungswissen zu generieren, aber eben nicht ja so, dass man tatsächlich dann das auch noch in seiner Freizeit als Hobby nebenher mitmacht.
Wobei man schon sagen könnte, wenn das so wertvolle Kontakte und Erfahrungen sind, dann ist das ja im Endeffekt dann auch wieder ein Gruppenvorteil. Wenn man schon vernetzt ist und schon Mentoring-Erfahrung hat aus solchen Programmen, dass man dann den nächsten Kontakt schneller knüpft, das könnte ja auch sehr viel vereinfachen.
Ja, da ist auch häufig guter Rat teuer, denke ich, zu wo bringt mir jetzt das Netzwerk den Vorteil oder wo brauche ich aber jetzt die nächste Publikation, dass ich halt diese Habilitation mal fertig kriege und beschäftige mich vielleicht jetzt lieber damit. Ich glaube, das muss man dann schon immer sehr gut abwägen. Und wie gesagt, ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen, dass ich irgendwann dachte, also ich glaube, ich habe es verstanden. Und jetzt ist es aber auch ein bisschen an den anderen zu verstehen, dass da eben genügend Frauen sind, die wollen und die können. Also soweit, dass man ja sagen muss, und das haben wir in der Fachgesellschaft hier in Deutschland ja auch immer sehr versucht, nach außen zu tragen, ist es natürlich, zur Chancengerechtigkeit gehört auch eine Führungsriege, die da einen gewissen Blick drauf hat und versteht, dass es wichtig ist und wo man vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten kann. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass das von beiden Seiten kommt, ne? Die Weiterbildung und die Fortbildung in diese Themen auch rein, die ja am Ende eine Chancengerechtigkeit sozusagen ein Stück weit sicherlich unterstützen sollen. Also so wie Mentoring oder Coaching.
Ja, und da hat sich schon was getan. Gesellschaftlich, fachgesellschaftlich merkt man, dass man jetzt nicht mehr vor die Riesenwand läuft. Also du wirst das wahrscheinlich schon gespürt haben, dass du vor einige Wände gelaufen bist. Ich finde, es hat sich was verändert in den letzten Jahren. Würdest du das auch sagen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Und da sind wir auch, glaube ich, sehr stolz, dass wir das geschafft haben, immer wieder mit Evidenz, wie wir vorhin schon besprochen haben, ist auch wichtig in allen Bereichen, in die wir schauen. Und es ist einfach wichtig, dass wir da auch sagen, ja, wir sammeln die Zahlen, wir zeigen sie vor, wir analysieren sie, so wie wir denken, dass sie wichtig sind aufzubereiten, um einfach zu zeigen, wo haben wir Probleme, wo kann man gut angreifen, welche Maßnahmen sind jetzt zielführend zur Förderung der Chancengerechtigkeit. Was kann man probieren? Was hat vielleicht auch nicht so gut geklappt und man lässt es wieder? Also das, finde ich, sind eben einfach ganz wichtige Dinge, die uns eigentlich ja beigebracht werden, wenn wir jetzt klinische Studien beurteilen oder Grundlagenwissenschaft beurteilen, dass wir sehr gut nachschauen, was sind das eigentlich für Zahlen, die uns vorgelegt werden? Und ich denke, das muss man eben in dem großen Thema Chancengerechtigkeit oder Förderung von Frauen in der Kardiologie genauso angehen und eben eine gewisse Transparenz schaffen. Und damit dieser, glaube ich, persistierenden Transparenz haben wir das dann auch gut geschafft, glaube ich, dass sich jetzt doch einiges geändert hat zum Guten und mit viel Unterstützung. Und von daher, ja, glaube ich auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Weltpolitisch geht es gerade ein bisschen in die andere Richtung. Und ich glaube, da muss man auch jetzt natürlich gut aufpassen, dass das Erreichte dann nicht relativ schnell wieder zerstört werden kann. Ja, sehe ich jetzt keine große Gefahr im Moment in unserem Mikrokosmos, in dem wir uns aufhalten. Aber so insgesamt ist es natürlich wichtig, dass wir das ja einfach gut im Auge behalten, dass das ein Thema ist, was kontinuierlich begleitet und angeschaut werden muss und das nichts ist, was man jetzt einmal kurz anschaut, sozusagen erledigt und dann zur Seite schiebt, sondern es ist eben eine stetige Analyse, Transparenzschaffung und vielleicht auch Adjustierung von Maßnahmen, die wichtig sind, um eben eine Chancengerechtigkeit zu gewährleisten und damit natürlich eine gewisse Diversität in der Kardiologie in Deutschland auch schafft und darüber hinaus den Fachkräftemangel vielleicht etwas in den Griff bekommt.
Ich glaube, Weltpolitik war mein Stichwort, dass ich langsam zum Ende kommen muss.
Genau.
Für diesen Podcast.
Ich stimme dir zu.
Ich würde aber gerne nochmal zuletzt einen Gang hochschalten. Zum letzten Teil kurze Fragen, kurze Antworten. Also du kannst mit einem Wort oder einem kurzen Satz antworten. Geht ganz schnell. Wie lang war dein längstes Mentoring-Gespräch?
Also informell sicherlich Stunden.
Wie lang war dein kürzestes?
Vielleicht 5 Minuten.
Wo hast du das Mentoring-Gespräch am liebsten?
Ich würde sagen, über dem Kaffee bei den Tagungen.
Vervollständige diesen Satz. Ich bin gern Mentorin, weil...
ich dadurch sehr viel lernen kann.
Eher gleichgeschlechtliches oder gegengeschlechtliches Mentoring?
Beides gut.
Alles klar. Wir kommen zum Ende und ich würde dich bitten, dass du uns zum Ende noch deine persönlichen Do's und Don'ts für Mentoring in der Kardiologie mit auf den Weg gibst.
Ja, also meine Do's, ja, ich glaube wirklich, dass Mentoring spezifisch für die aktuellen und individuellen Bedürfnisse auswählen und da auch mutig sein zu fordern. Ich glaube schon auch strukturierte Programme in Anspruch nehmen, weil man da einfach auch viel lernt, wie man eben genau das macht, die Bedürfnisse formuliert und dann vielleicht auch informell das besser dann auch steuern kann, wenn man es mal braucht. Ja, und offen sein für die Beziehung und alles, was sich daraus vielleicht ergeben kann für die Zukunft und eben was beide Partner in dieser Beziehung auch dann rausnehmen können. Als Don'ts würde ich dir sagen, ja, man sollte kein Mentor werden oder Mentorin, wenn man keine Zeit hat oder die Kapazitäten gerade nicht hat oder den Kopf nicht. Das haben wir schon so ein bisschen besprochen. Ich denke, das ist mein größtes Don't. Ich glaube, damit kann man sehr viel zerstören. Auch wichtig, denke ich, dass man den Mentee nicht individuell berücksichtigt. Also wenn man eben sehr erfahren ist und so in seiner Schiene läuft, dass es dann selber schwerfällt, als Mentor so nach links und rechts zu schauen vielleicht und zu überlegen, nee, was braucht genau diese Person jetzt? Vielleicht nicht das, was ich gebraucht hätte damals. Ja, und dass man so das informelle, unstrukturierte Mentoring, was ich gerade ansprach, über dem Kaffee, dass man das vielleicht nicht ernst nimmt. Also das wäre auch noch so ein großes Don't, finde ich. Also da muss man auch sehr gut aufpassen, dass man da sehr gewählt ist und schon individuell die Bedürfnisse berücksichtigt, die einem da entgegengebracht werden.
Ja, toll. Liebe Caroline, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und das hier mit uns besprochen hast. Ich glaube, wir haben ganz viel besprochen und diese 3 Do's und Don'ts, die waren nochmal sehr wertvoll und eigentlich die perfekte Zusammenfassung für das, was wir hier besprochen haben, dass Mentoring wichtig ist und dass man den Mut haben darf, danach auch zu fragen und dass es einen weiterbringt. Ich glaube, das ist die Quintessenz unseres Gesprächs. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank dir, David. Es war sehr nett mit dir.
Ja, und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Wir werden weitere Themen natürlich diskutieren. Und da freue ich mich schon auf neue, interessante Gäste. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören beim Cardio Beat, dem Cardio Podcast.
Das war Cardio Beat, der Cardio Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.